Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Erfolg planen. Vermutlich wünscht sich fast jeder, erfolgreich zu sein. Doch wie passen Erfolg und die biblischen Prinzipien zusammen? Ist es möglich, erfolgreich zu sein, ohne dabei vom richtigen Weg abzukommen? Heute wollen wir uns mit Fragen rund um dieses Thema beschäftigen. Wir wünschen Ihnen gute Gedanken und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einem weiteren Bibelgespräch. Wir beschäftigen uns mit einem sehr plastischen Thema in diesem Vierteljahr. Es geht um Geld und unseren Umgang damit und einige andere verwandte Themenbereiche. Zu unserem heutigen Gespräch möchte ich folgende Gesprächsgäste vorstellen. Zu meiner Linken sitzt Luise Schneeweiß, Josef Skorsetz, zu meiner Rechten Raphael Ludescher und Martin Pröbsle. Und ich bin Carsten Reinhold. Wie immer wollen wir auch Gott einladen, dass er uns leitet in dem, was wir gemeinsam besprechen. Und ich möchte am Anfang ein Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, dass wir arbeiten. Manchmal empfinden wir Arbeit als große Last und doch auch immer wieder als ein Segen. Wir haben aber auch immer wieder ein gespanntes Verhältnis zu Arbeit, zu Erfolg. Bitte hilf uns, dass wir anhand deines Wortes besser verstehen, welchen Plan du diesbezüglich in unserem Leben verfolgst. Amen. Ja, zu Anfang eine Startfrage an euch. Wann fühlt ihr euch erfolgreich?
Ich glaube, erfolgreich fühlt man sich erst, wenn die Arbeit zu Ende geht oder oft, wenn ein Projekt abgeschlossen wird, wenn man hart gearbeitet hat für irgendetwas und irgendetwas erntet, irgendein Erfolg ist schlecht.
Ein Lob
zum Beispiel oder irgendetwas. Man sieht, es ist fertig.
Es ist gut, wenn die Arbeit überhaupt aufhört. Ja, manchmal, die Arbeit hört nie auf. Ja, gibt es ja auch so als Redensart.
Ja. Ich schreibe mir oft so eine Liste auf mit ein paar Sachen. Und wenn ich dann an einem bestimmten Tag einige Sachen davon streichen kann, dann ist das immer ein extrem gutes Gefühl. Mhm.
Also ich finde Graduation Weekend sehr spannend, wenn wir also unser Abschlussfest haben. Und wenn ich dann die Theologiestudenten nach vorne bitten darf, ihnen das Theologiediplom überreichen. Irgendwie fühle ich mich da auch ein bisschen erfolgreich. Die natürlich ganz besonders, ja. Aber wenn ich dann sehe, wer hier da weggeht und was sie gelernt haben in der Zeit, das macht mich sehr froh und immer so wieder erfolgreich.
Wie sich Menschen verändert haben im Laufe der Zeit, dann auch gereift sind.
Ja.
Genau. Jetzt gibt es ja wenige Themen, die so kontrovers bei uns diskutiert werden, wie das Thema Arbeit. Arbeit nimmt ja einen sehr großen Teil unseres Lebens ein. Und spannenderweise trennen wir diesen Teil eben doch ganz oft ab von unserem Leben mit Gott. Wir arbeiten 6 Tage, ja, und der 7. Tag, der ist dann Gott geweiht. Dennoch, wenn wir in die Bibel schauen, hat Gott eben auch eine ganze Menge zum Bereich Arbeit zu sagen. Und ich möchte mit euch heute mal ein paar Themenbereiche anschauen. Ja, wir machen das nicht so oft, auch in der Theologie. Wir hier in Bogenhofen haben spannenderweise ja keinen Unterrichtsgegenstand Ergologie, ja, die Lehre der Arbeit. Das gibt es nicht. Es gibt einige andere Fachbereiche. Diesen haben wir nicht. Und gerade deswegen vielleicht interessant, dass wir hier mal wenigstens diese 3/4 Stunde dem Thema widmen. Ich lade euch ein, dass ihr ganz vorne in eurer Bibel 1. Mose Kapitel 2, Vers 15 aufschlagt. Luise, würdest du den Text vielleicht mal mit uns lesen und dann vielleicht Josef, dich würde ich bitten, dann gleich im Anschluss noch Kapitel 3, Vers 17 bis 19 zu lesen.
1. Mose 2, 15 steht: Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte.
Und zu Adam sprach er, das war jetzt nach dem Sündenfall, und zu Adam sprach er: Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähern dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren.
Dankeschön. Welche Einsichten über den Ursprung und den Wert der Arbeit werden uns hier auf den ersten Seiten der Bibel vermittelt?
Es gibt bestimmt viele Menschen, die denken, also in einem Paradies gibt es keine Arbeit. Weil man ja Paradies mit Urlaub verbindet und mit dieser arbeitsfreien
Zeit. So Schlaraffenland, alles fällt einem direkt in den Mund rein. So.
Ja. Es ist dann fast überraschend, dass schon in Kapitel 2 eben davon die Rede ist, dass da was bebaut und bewahrt werden muss. Mhm. Dass Arbeit also etwas ist, was zum ursprünglichen Design von Gott schon dazu gehört hat.
Schon vor dem Sündenfall, ne? Spannend. Mhm. Ja.
Man sieht aber auch den Wechsel. Also in Kapitel 2 wird einfach nur gesagt, dass sie arbeiten sollen. In Kapitel 3, nach dem Sündenfall, ist die Arbeit auf einmal mit anderen Dingen verknüpft, die offensichtlich in Kapitel 2 noch nicht da waren. Es wird mühselig, es ist anstrengend zu arbeiten. Und das kommt halt dazu. Aber wie Luise auch schon gesagt hat, ja, im Himmel verbindet man meistens nicht Arbeit mit, also Paradies. Das ist, man will sich viel lieber hinlegen und entspannen.
Vielleicht liegt das auch an dem Begriff Arbeit, mit dem man heute doch auch manche negative Assoziationen verbindet. Nicht nur Positives, vielleicht sollte man einen anderen Begriff wählen. Tätigkeit würde ich da verwenden und vorschlagen. Also im Paradies gab es auch Tätigkeit. Und ich glaube, dass Gott das so als eines dieser drei Hauptinstanzen im Paradies, Ehe, Sabbat, Tätigkeit, den Menschen durchaus auch nach dem Paradies noch weiter mitgegeben hat. Das ist eine schöne Sache, dass man tätig sein kann und Dinge tun kann.
Ja, also zur Untätigkeit verdammt zu sein, ist was völlig Schlimmes.
Ich erinnere mich oder denke jetzt bei diesem Thema an einen Spruch, den meine Mutter oft gesagt hat. Der lautet, weißt du, wann du einmal wirklich glücklich bist, wenn Arbeit dein Vergnügen Arbeit ist. Das heißt, wenn die Tätigkeit, der ich nachgehe, die Tätigkeit, wenn die mir Freude macht. Ich habe vor einiger Zeit war ich bei einem lieben Bekannten und da sind wir irgendwie auf dieses Thema gekommen und habe ihm gesagt, dass ich gerne meiner Arbeit nachgehe, dass es mir gefällt, was ich beruflich mache, dass mir meine Arbeit Spaß macht. Und da war er ganz überrascht, weil in seinem Umfeld, da sind viele Menschen, die in so Autofabriken am Fließband arbeiten, hat er gesagt, die hassen die Arbeit. Also die sehnen sich nur nach dem Wochenende, weil die Arbeit an sich unangenehm ist. Und ich denke, das spielt eine Rolle. Es ist sehr schade, wenn man auf sein Leben, gerade jetzt vielleicht in meinem Alter, meine Bekannten sind auch häufig in dem Alter, wenn ich dann auf ein Alter, auf viele Jahre, Jahrzehnte zurückblicken muss, wo ich sehr viel Zeit mit Dingen verbracht habe, die mir nicht gefallen. Da bin ich sehr glücklich, dass das, was ich beruflich machen darf, dass mir das Spaß macht, dass ich sehe, das macht Sinn, dass da haben Menschen etwas davon und so weiter. Und dann ist es auch was anderes. Das, was wir in 1. Mose 2 lesen, das ist, glaube ich, das, wo man sich freut, wo, wenn meine Frau durch den Garten geht und die Blumen sieht und oder die ganzen Pflanzen, dann macht sie das mit Herzblut, das macht ihr Spaß, das gefällt ihr. Und das in 1. Mose 3, das ist dann eher das, wo man drauf verzichten kann.
Das ist auch diese existenzielle Not, ich muss das auch machen. Und wenn die Ernte nicht gut ist, dann habe ich ein Problem. Also da kommt ja vieles mit rein, wenn man etwas tun darf und nicht muss. Dann hat es eine ganz andere Dynamik. Das kennen wir auch von uns selbst und so stelle ich mir das ja auch vor.
Ja, also wenn Arbeit zum Kampf wird, ja, ich muss wirklich malochen, um überhaupt überleben zu können, ja, dann ist es wirklich was mich sehr stark belastet und runterdrückt. Und ich höre das ja heute auch immer wieder, dass Leute sagen, die Arbeit, die vorher in meiner Firma vielleicht 3 Leute gemacht haben, die mache ich jetzt heute alleine, weil die anderen 2 wegrationalisiert worden sind. Und andererseits eben gibt's Leute, die wirklich verzweifelt eine Arbeit suchen auch, die ihnen entspricht und einfach nichts finden. Und beide Extreme sind sehr belastend für Menschen, ja. Also den Zustand, den du beschreibst, ist eigentlich sehr, sehr schön, ja. Wenn ich wirklich eine Arbeit machen darf, die mich ausfüllt, die mir Sinn gibt, dann kann ich glücklich sein. Einer der Menschen, die sehr viel gearbeitet haben, ja, und auch haben arbeiten lassen für sich, sie sehr erfolgreich waren, mal abgesehen von der Eskapade mit den Frauen, war Salomo. Und Salomo hat uns auch etliche Einsichten zum Bereich Arbeit mitgegeben. Und ich lade euch ein, hier auch mal 3 Texte mit mir zu lesen. Raphael, dich würde ich mal bitten, Sprüche 14, Vers 23 zu lesen. Martin, Prediger 9, Vers 10 und Luise dann noch Prediger 4, Vers 7 und 8. Das ist Sprüche 14, Vers 23.
Ich lese: Bei jeder Mühe ist Gewinn, aber bloßes Gerede führt nur zum Mangel.
Dankeschön.
Prediger 9, Vers 10. Alles, was dir vor die Hände kommt, ist zu tun mit deiner Kraft, das tue. Denn bei den Toten, zu denen du fährst, gibt es weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit.
Ja, Kapitel 4, Vers 7 und 8.
Wiederum sah ich Eitles unter der Sonne. Da ist einer, der steht allein und hat weder Kind noch Bruder. Doch ist seiner Mühe kein Ende und seine Augen können nicht genug Reichtum sehen. Für wen mühe ich mich denn und gönne mir selber nichts Gutes? Das ist auch eitel und eine böse Mühe.
Welche Prinzipien zum Thema Arbeit vermittelt uns Salomo?
Also besonders der Text, den der Martin vorgelesen hat, wo es eben heißt, tue das jetzt, solange Zeit ist praktisch dafür. Das finde ich interessant, dass man sagt, schieb die Dinge nicht auf die lange Bank, tu sie jetzt. Mhm. Prinzipiell könnte man alleine lange drüber reden, ein interessantes Thema und eine ganz wichtige Einstellung auch, wie gehe ich an Dinge ran? Schiebe ich sie vor mir her oder greife ich sie an?
Mhm. Ja. Da geht mein Text ja auch ähnlich in die gleiche Richtung. Also einfach nur viel darüber reden, aber nichts tun, bringt auch schlussendlich nichts. Man muss auch die Worte in die Tat umsetzen.
Und auch, dass Mühe auch mit Gewinn belohnt wird.
Ja, also wir können auch noch den Text beispielsweise anfügen aus Sprüche 21, 25. Der Faule stirbt über seinen Wünschen, denn seine Hände wollen nichts tun. Ja, das geht auch in diese Richtung.
Bei mir steht im Vers davor noch, genieße das Leben. Oder eins weiter vor oder zwei, so geh hin, iss dein Brot mit Freunden, trink dein Wein mit gutem Mut. Also es ist auch eine gewisse Ausgewogenheit, die Salomo hier weitergibt. So eine Work-Life-Balance, wird man heute sagen, die da auch gebracht wird. Work gehört dazu, Life gehört aber auch dazu. Du brauchst beides, um glücklich zu werden.
Also vielleicht gerade da auch nochmal dein Text, nämlich Luise, den du gelesen hattest, da aus Kapitel 4. Ja, der ging ja auch schon so ein bisschen in diese andere Richtung, ja, um die Balance zu halten.
Da scheint es um einen Menschen zu geben, der Beziehungen vernachlässigt, um noch mehr Reichtum anzuhäufen. Mhm. Und das wird hier auch so Eitelkeit genannt, ja, dass es dann am Ende nichts bringt. Eine böse Mühe. Für wen mühe ich mich sonst ab?
Ja.
Man kann das auch sich selber nichts Gutes gönnen. Das sieht man ja manchmal. Ne? Manchmal tut man wirklich anhäufen und weiter und gönnt sich auch wirklich nichts. Denkt man, okay, warum jetzt eigentlich?
Und das ist schon spannend. Ja, obwohl die Arbeit wichtig für uns ist und auch sehr positiv gesehen wird, habe ich noch nie einen Menschen erlebt, der am Ende seines Lebens bereut, dass er zu wenig gearbeitet hat. Ist mir noch nicht passiert. Für einen Artikel lese ich auch ein Buch, 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und ein Punkt, der da drin aufgeführt wird, ist eben, dass sie zu viel gearbeitet haben und darüber eben Beziehungen auch vernachlässigt haben.
Ja, oft kommt es ja, dass Leute sagen, wir müssen uns jetzt ein großes Haus bauen für die Familie und dann müssen wir aber auch beide arbeiten gehen. Und also, dass dann einfach solche Prioritäten gesetzt werden und dann sind die Kinder nachher aus dem Haus und das schöne Haus steht da. Und man hat aber nicht die Zeit vielleicht miteinander verbracht. Und ja, an sowas denke ich da irgendwie auch.
Ja.
Dass vielleicht manchmal ein bescheideneres Leben besser ist, wenn man dafür dann die Beziehungen pflegen kann.
Ja, eine glückliche Familie zu haben, ne, ist viel wichtiger, als jetzt einfach ein großes Haus zu haben und vielleicht dann den Ehepartner sogar vernachlässigt zu haben. Und dann zieht er auf einmal mit aus mit den Kindern, ja, und dann lebt man allein im großen Haus.
Also was ja eben hier bei dem Text in Prediger 4 zum Ausdruck kam, oder denke ich, so mitschwingt, das ist eine Frage der Priorität. Worum geht es mir? Geht es mir darum, meine Familie zu versorgen, oder geht es mir darum, immer mehr, wie du das angesprochen hast, Martin, immer mehr Besitz anzuhäufen, oder wird die Arbeit selber zum Lebensinhalt, nicht mehr zum Mittel, um etwas zu erreichen, sicherlich auch Zufriedenheit und so weiter, aber natürlich auch Unterhalt und so. Weil da, und das ist ja ein Punkt, der in der Bibel eigentlich ganz wichtig ist, dass die Prioritäten die wirklich wichtigen Dinge, das sind andere. Das ist meine Beziehung zu Mitmenschen, das ist meine Beziehung in der Familie, natürlich meine Beziehung zu Gott, an ganz vorderster Stelle auch. Und wenn das alles geregelt ist, dann kann ich über den Rest auch nachdenken, eben zum Beispiel auch die Arbeit. Aber wenn so nebensächliche, zweitrangige Dinge wie eben die Arbeit dann an erste Stelle gestellt werden, dann wird es plötzlich problematisch.
Und das ist der Punkt. Wenn die Tätigkeit, die ja Gott gut geschaffen hat, für uns plötzlich zum Inhalt eines Wertes für uns selber wird, wenn wir uns identifizieren damit. Vielleicht darf ich noch Prediger 2, da Vers 11 lesen, nachdem der Salomo da alles aufzählt, was er gemacht hat, so ab Vers 4. Ist ja unglaublich, was er alles aufzählt. Sagt er, sieht das alles an, was seine Werke, die meine Hand getan hatte, all die Mühe, die ich gehabt habe. Es war alles eitel und Haschen nach Wind. Andere Übersetzung sagen, es war nichts. Also wenn wir in Dinge, selbst durch die Arbeit, in Dinge investieren, nicht in Beziehungen, dann haben wir nichts davon. Es ist fast wie eine Droge, die uns erfüllt und uns am Ende wie eine leere Hülse übrig lässt.
Workaholic.
Ja. Denkt man es dann. Wie viel Land braucht der Mensch? Am Ende 2 Quadratmeter. Ja, das ist so diese Erkenntnis des Predigers, ja, die vielleicht auch manchmal so etwas depressiv fast anmutet, aber letztendlich eben so radikal ist, ja, am Schluss, was bleibt übrig? Salomo lamentiert eben auch darüber, er kann es nicht mitnehmen. Wer wird es dann erben? Wer wird der Erbe dann auch wirklich gut mit dem umgehen, was ich angehäuft habe? Da habe ich keine Garantie. Ja, was bringt es dann also?
Ja, trotzdem können wir aber auch nicht ohne. Und wie du vorher sagtest, Untätigkeit wäre genau eine der größten Strafen, die einer bekommen kann.
So ist es. Von dem her findet man bei Salomo da eine große Ausgewogenheit. Ja, er war weise und hat viel Erfahrung gehabt in verschiedenen Lebensbereichen und hat eben am Ende seines Lebens diese Einsichten so festgehalten. Und es ist wichtig für uns, dass wir uns da auch immer wieder reflektieren und einfach schauen, ja, habe ich eine positive Einstellung zur Arbeit und erliege nicht Faulheitstendenzen vielleicht in meinem Leben, aber auf der anderen Seite gönne ich mir auch mal was Gutes. Dann bin ich nicht nur ständig am Arbeiten und Schaffen, ja, scharfe Häusle baue, sagt man da, wo ich herkomme. Das ist so ein Wert in sich. Aber was bringt's am Schluss? Ich möchte mal einen Schritt weitergehen ins Neue Testament. Auch da gibt's einige Texte zum Themenbereich Arbeit. Ich möchte mal nur einen rausgreifen aus dem 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Vers 10. Zweiter Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 10. Josef, würdest du den bitte lesen?
Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen.
Ja, das ist eine sehr klare Ansage von Paulus, ja, wie das Gemeindeleben auch hier zu sein hat. Man kann ja sagen, so dass die neutestamentliche Gemeinde war für ihre Wohltätigkeit auch sehr bekannt. Man hat sich gegenseitig geholfen und unterstützt. Und offensichtlich wurde das auch missbraucht, dass Leute gesagt haben, ja, hier bekomme ich eben meine Mahlzeiten, ich bekomme das, was ich brauche, und dann muss ich ja vielleicht nicht unbedingt arbeiten. Andererseits, ja, im Neuen Testament gibt es auch da wieder eine gewisse Ausgewogenheit, sagt Jesus ja auch, wir sollen uns jetzt nicht ständig sorgen, ja, was werden wir denn essen, womit werden wir uns kleiden? Texte, die wir auch schon gelesen haben in diesem Vierteljahr, die sehr bekannt sind. Konzentrier dich auf Gott, auf sein Reich, dann wirst du alles bekommen. Was macht jetzt das Neue Testament über den Broterwerb deutlich?
Also ein wichtiger Punkt, denke ich, in den Texten von Paulus ist, dass wir arbeiten sollen, um für uns selber zu sorgen zu können und denen, die nicht selber für sich sorgen können, Hilfe geben können. Also das ist, denke ich, schon etwas. Eben das gipfelt dann, wenn jemand nicht arbeiten will, dann soll er auch nichts essen.
Und das ist ja nicht das erste Mal, dass Paulus auch bei Thessalonicher Briefen davon redet. Im 1. Thessalonicher Kapitel 4 sagt er, in Vers 11,
Setzt eure Ehre darin rein, dass er ein stilles Leben führt und das eure schafft und mit euren eigenen Händen arbeitet, wie wir euch geboten haben, damit ihr ehrbar lebt vor denen, die draußen sind und auf niemanden angewiesen seid. Mhm. Also es war auch eine missionarische Geste, dass man nach außen hin auch ehrbare Leute hat in der Gemeinde, ja, und nicht Müßiggänger, die vielleicht auf andere immer zu angewiesen sind, sondern dass man auch ja, ein gutes Vorbild gibt. Mhm. Und dann in dem Text, den wir eben gelesen haben, da möchte Paulus auch, er hätte was von ihnen nehmen können, er hätte sich von ihnen Nahrung und so weiter geben lassen können, aber er hat es vorgezogen, lieber zu arbeiten, damit er nicht in so einen Ruf kommt, als wenn er
Schmarotzer
ist. Ja, mhm. Genau. Also auch, um ein gutes Vorbild zu geben.
Naja, also das heißt, meine Arbeit hat auch eine missionarische Dimension, ein Zeugnis für Gott, für mein Leben mit Gott. Ist ja interessant, interessanter Gedanke.
Vielleicht wird es sogar theologisch verbunden. Ich denke jetzt, in den Thessalonicher Briefen gibt es Leute, die glauben, dass der Herr schon bald kommt. Und dann erklärt er ja, das ist noch nicht so schnell, ne? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da ein paar drunter sind, die nach der Lehre leben. Also wenn unser Herr jetzt schon bald kommt, warum soll ich jetzt noch arbeiten? Ja. Und die also theologisch ihren Lebensstil begründen. Und Paulus sagt, das geht nicht. Ja. Letzte Woche haben wir von Geben an die Armen berichtet, dass das ein ganz wichtiger Teil unseres Lebensstils ist. Also wenn wir arbeiten, was bekommen, habt ihr auch schon gesagt, dann kann ich ja auch geben. Ich denke, die sind einfach so, fast möchte ich sagen, ein antichristlicher Lebensstil, die da führen.
Mhm. Hm. In Epheser 4 gibt es ja auch so einen Text, dass man, wenn man gestohlen hat, soll man nicht mehr stehlen und stattdessen arbeiten, damit man anderen geben kann.
Ja.
Ja, das wird da auch ganz gut verknüpft.
Ja, man spricht ja manchmal von der protestantischen Arbeitsethik. Ja, Leute, die auch geschichtlich gesehen wirklich sehr fleißig gearbeitet haben, mit der hohen Arbeitsmoral, und sich dann auch ein Ansehen wirklich erworben haben bei anderen, weil sie einfach wissen, das sind Leute, die arbeiten ehrlich, die arbeiten hart, sorgfältig, auf die kann ich vertrauen. Ja, da möchte ich, dass solche Leute für uns arbeiten. Wäre doch schön, ja, wenn alle Leute von uns genau dieses Bild haben. Ja, das sind Menschen einfach, die, wenn die für uns arbeiten, dann wissen wir, die machen das gut, zuverlässig, auf die kann ich trauen. Ja, ich möchte, dass solche Leute bei mir arbeiten.
Es gibt so viele Menschen, die, glaube ich, ihre Arbeit vielleicht nur so Dienst nach Vorschrift machen. Und Hauptsache, man hat schnell wieder frei, so ungefähr. Und da hebt sich das dann auch ab und fällt auf, wenn jemand auch arbeitet, selbst wenn mal keiner zuschaut, trotzdem alles ordentlich macht und mit ganzer Sache dabei ist. Mhm. Ich glaube auch, dass das ein großes Zeugnis ist.
Ja, also ich mache es nicht für mich, damit ich irgendwie groß rauskomme, sondern letztendlich mache ich eine Aussage über Gott. Ja, wie ist Gott durch die Art und Weise, wie ich arbeite? Interessant.
Ich denke auch, wenn ich Dinge halbherzig mache, das entspricht nicht dem Auftrag, den wir von Gott haben. Was wir machen, ich habe jetzt leider die Texte nicht direkt, kann nicht nennen, vielleicht fallen sie dir gleich ein, wo es eben heißt, dass das, was wir tun, das sollen wir von ganzem Herzen machen. Wir sollen es deshalb machen, weil wir es für Gott tun, praktisch. Und all diese Texte, die wir kennen, auch aus dem Neuen Testament, oder auch, ich denke, als Christ kann ich doch gar nicht an meine Arbeit rangehen und das halbherzig und schlecht machen, weil was werfe ich da für ein Licht auch auf Gott? Der selber alles auch, er versucht es nicht nur perfekt zu machen, er macht es perfekt. Wir können es bloß probieren. Aber dass wir uns Mühe geben, das, was jemand mir aufträgt, dass ich das so mache, dass er zufrieden sein kann damit.
So. Ja, genau.
Wir dienen einem vollkommenen Gott und dann sollen wir auch versuchen, das, was wir machen, gut zu machen. Nicht halbherzig und...
Sofern die Anforderungen im Maße sind.
Natürlich.
Ich meine, man kann auf der anderen Seite eben auch runterkippen. Ja, und dann machen wir zu viel. Du hast von Workaholic gesprochen. Vielleicht sind wir auch die Arbeit geben an andere. Dann erwarten wir zu viel, erwarten, dass Leute noch nach 18 Uhr ihre E-Mails lesen, bis 22 Uhr noch beantworten. Ne? In der Früh auch schon wieder ihre WhatsApp-Nachrichten checken und dann schon wieder schreiben. Was erwarten wir? Ja, also in unserer Gesellschaft, glaube ich, geht es mehr und mehr eher gesamtheitlich in die Richtung, dass man eine Sofortarbeitshaltung erwartet. Und es wird schwierig, aus diesem Schema rauszukommen, glaube ich.
Aber es gibt ja auch diesen Trend, dass immer mehr Menschen sich dem entziehen, ne? Dieses Quiet Quitting Phänomen.
Das habe ich bei uns in der Gemeinde noch nicht so erlebt.
Ich meine, im Prinzip müsste ja so dieser Geist des Sabbats abfärben. Ja, dass wir wirklich 24 Stunden in der Woche einfach mal keine E-Mails checken, ja, und nicht für die Arbeit zur Verfügung stehen. Also könnte ja schon auch ein ganz großer Segen sein, ja, aber vielleicht zu wenig.
Das erinnert mich an eine Situation, die liegt etliche Jahre zurück. Da hatten wir sowas, wie wir jetzt kürzlich hatten, System-Update bei der Labor-EDV. Und da ging es zum Schluss wirklich darum, das ganze Wochenende durchzuarbeiten. Und wo mich dann mein Chef sehr erbost angerufen hat am Freitagnachmittag und hat gesagt, ich habe gehört, Sie arbeiten nicht am Wochenende. Ich habe gesagt, nein, das stimmt nicht. Ich arbeite sehr wohl am Wochenende, aber ich arbeite nicht am Sabbat. Ich halte den biblischen Ruhetag und der wird auch nicht verhandelt. Natürlich bin ich am Sonntagmorgen um 8 im Büro, das ist keine Frage, aber nicht am Sabbat. Dann hat er gesagt, ja, das verstehe ich und war damit zufrieden und war gut. Aber dieses Zeugnis, denke ich, müssen wir auch geben, auch für uns selber und letztendlich auch für unseren Arbeitgeber, weil wenn wir uns jetzt innerhalb von kürzester Zeit kaputt machen, dann hat er auch nichts davon.
Und so wäre der Kontrast dann auch so groß, wenn jetzt jemand, ich sag mal, von den sozialen Hilfen des Staates einfach profitiert, beim Arbeitsamt ständig nicht sich wirklich einbringt. Das ist ja dann, wirft dann auch ein schlechtes Bild auf ein Christentum, wenn er sich auch noch als Christ bekennt. Jemand, der einfach von allen profitiert, aber nicht bereit ist, selber zu arbeiten. Und das ist dann auch kein gutes Zeugnis für andere Menschen um uns herum.
Also wir merken schon jetzt im Gespräch, wir brauchen hier einfach eine gesunde Balance und es fällt uns gar nicht so leicht. Wahrscheinlich hat jeder von uns eine Schlagseite auf die eine oder auf die andere Seite. Ja, das immer wieder mal zu reflektieren, sich auch gegenseitig auch mal einen Spiegel vorzuhalten, das ist gar nicht so leicht, ne? Wenn jetzt jemand sagt, du bist faul oder du arbeitest zu viel, ja, das kann auch sehr emotional sein. Aber es könnte auch ein Segen sein, wenn wir ein gutes Miteinander wirklich haben. Jetzt ist es ja so, wir reden ja auch im Zusammenhang mit Arbeit über Erfolg. Das machen wir in der Gemeinde eigentlich sehr, sehr ungern, weil dieser Begriff ein sehr weltlicher Begriff ist für uns. Worin würdet ihr denn den Unterschied zwischen Erfolg und Segen, ja, von dem wir häufig sprechen, sehen?
Ja, es gibt Erfolg auch ohne Segen. Ich kann auch sagen, das mit dem Sabbat schränkt mich zu sehr ein. Da kann ich meine Karriere jetzt nicht so fortsetzen, wie ich möchte. Deshalb wähle ich den Erfolg und in Anführungszeichen und bekomme dann vielleicht noch eine Prämie und verdiene am Ende doppelt so viel wie ein anderer, der vielleicht den Sabbat dann gehalten hat. Und da möchte ich Erfolg gerne umdefinieren und sagen, das ist dann irgendwie kein Erfolg für mich, wenn ich dafür meine Grundsätze aufgebe. Ja, also wenn es im weltlichen Sinne vielleicht der bessere Erfolg ist, gibt es bei uns, glaube ich, noch eine andere Definition.
Ja, also wichtig ist die Definition, ganz wichtig. Was ist denn Erfolg für uns? Ich habe euch am Anfang gefragt, wann fühlt ihr euch erfolgreich? Und habe da schon so ein bisschen vorausgesetzt, was Erfolg ist. Aber eigentlich kann ich das gar nicht machen. Jeder von uns hat ein völlig anderes Bild von Erfolg und benutzt vielleicht das gleiche Wort, versteht etwas total anderes.
Also, das ist jetzt eine Definition, oder?
Hast du eine? Was ist Erfolg für dich?
Bei mir ist Erfolg, hängt damit zusammen, wenn die Werte, die ich lebe, erfüllt werden. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, ich lebe dafür, dass die Studenten eine gute Ausbildung kriegen und dann erfolgreiche oder segensreiche Arbeiter im Feld sind, ja, dann spüre ich Erfolg. Also es hängt immer, glaube ich, bei jedem Menschen ein bisschen damit zusammen, wo setze ich meine Werte ein und werden die erreicht. Setzt jemand seinen Wert in eine berufliche Karriere, dann wird er das als Erfolg bezeichnen, wenn er die Karriereleiter hochsteigt.
Ja. Ich stimme euch eigentlich grundsätzlich zu, aber ich habe das Gefühl, manchmal sind wir als Adventisten, gehen eben in diesen Extremen, sage ich mal, dass wir sagen, ja, Erfolg misst man in der Welt mit irgendwelchen Ergebnissen. Man könnte es auf der Gemeinde ummünzen auf Taufzahlen oder so. Das heißt, wenn keine Taufzahlen da sind, ist man nicht erfolgreich. Und um das auszuklammern, sagt man einfach, naja, wir arbeiten hauptsächlich mit vollem Herzen. Und Erfolg wird dann daran definiert, dass wir einfach mit ganzem Herzen dran arbeiten. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir als Adventisten uns zu sehr dran klammern. Denn ich denke, es gehört auch viel dazu, Planung, Vision, genau zu überlegen, wie erreiche ich denn mein Ziel? Was muss ich denn gemeinsam mit anderen tun, damit wir Erfolg in der Gemeinde erleben? Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir zu einfach sagen, ja, lass uns einfach losstürmen, arbeiten und sehen, was daraus kommt. Und ich finde, das wäre vielleicht auch ein Extrem, das man vermeiden sollte.
Oder sogar abwarten und beten. Ja. Ja. Vielleicht, ich mache erstmal gar nichts, ja, denn Gott macht ja alles in unserem Leben.
Kann ich auch was abgewinnen? Ist auch wichtig. Ja, ich habe vorher noch überlegt, ob wir manches Mal Erfolg mit Segen einfach gleichsetzen, ob wir da nicht einfach christliche Sprache gebrauchen, um Erfolg schön zu reden. Ich bin gesegnet worden, habe jetzt eine extra Prämie gekriegt oder was für ein Segen Gottes. In Wirklichkeit war es nichts anderes wie materieller Erfolg. Also die Grenzen sind verschwimmend.
Ja. Wobei ich denke, dass Segen Gottes schon auch sich in Erfolg, vielleicht auch im materiellen Erfolg, widerspiegeln kann.
Haben wir ja schon im Alten Testament gelesen schließlich, ne? Im Alten Testament, in den letzten Wochen haben wir das ja schon gelesen. Ja?
Genau, haben wir schon gelesen. Und insofern widerspricht sich das nicht, aber Erfolg im biblischen Sinn kann auch ganz anders ausschauen. Diese Woche haben wir nachgedacht über einen Josef und über einen Johannes, ja, Josef in Ägypten, vom Kerker zum Regenten, Johannes der Täufer vom Gefängnis ins Grab, zur Enthauptung. Wer war jetzt der Erfolgreiche? Aber Jesus stellt es nicht so dar, als ob Johannes der Täufer nicht erfolgreich gewesen wäre, ein sinnloses Leben geführt hätte, gar nicht.
Mhm. Ja. Wäre auch spannend, den Erfolg Jesu zu messen. Wenn ich so nachdenke, gerade kurz vor seiner Kreuzigung, hat er sicherlich auch reflektiert, was hat er jetzt in den letzten Jahren erreicht? Und jetzt menschlich betrachtet, war es vielleicht sehr ernüchternd. Seine Jünger haben nicht verstanden, welche Mission er hat, obwohl sie ihn begleitet haben, 3 Jahre lang. Die Pharisäer haben nicht gehört auf sein ständiges Rufen nach Veränderung. Ja, da könnte man auch schnell enttäuscht sein. Aber trotzdem war das der größte Erfolg der Menschengeschichte. Durch den Tod Jesu dürfen wir erleben.
Ja.
Es gibt auch verborgene Erfolge, die gar nicht von der Welt oder von anderen jemals gesehen werden. Oder wo jemand im Herzen vielleicht irgendein Problem lösen konnte seines Lebens, was nicht geschätzt wird von anderen, aber was doch ein Meilenstein für die Person war.
Ganz wichtig, ja. Vielleicht gerade zu dem, Raphael, was du sagst, fällt mir ein, dass Jesus selbst sich sehr wohl dessen bewusst war. Wenn er in Johannes 17, Vers 4 betet, ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Ich habe die Arbeit getan. Ich war erfolgreich, obwohl es noch so viel Arbeit gegeben hätte. Aber Jesus war sich dessen bewusst, dass er das Entscheidende, was ihm aufgetragen war, erfüllt hat. Ein erfolgreiches Leben, trotz allem. Aber es sah nicht so aus. Ja, also wenn man das an der Stelle hier sieht, kurz danach wird er gefangen genommen, ist alleine, er wird gekreuzigt, fast alle sind gegen ihn. Sieht aus, als hätte er versagt.
Manches wird erst noch offenbar werden, was eigentlich ein Erfolg ist und was nicht vielleicht. Ne?
Wie eben zum Beispiel bei einem Johannes, das Täufer. Das hat ja wohl, also wahrlich nicht erfolgreich ausgeschaut. Und dennoch wird er gepriesen als jemand ganz Besonderer.
Genau. Also. Also ihr merkt schon, es ist wirklich gar nicht so leicht. Das ist ein sehr, sehr vielschichtiges Thema, auch ein sehr persönliches Thema. Wie messen wir unseren Erfolg? Wie definieren wir unseren Erfolg? Ist es was, was wir selber erreicht haben? Ja, sicherlich, wir haben was getan auch. Auf der anderen Seite müssen wir auch immer sagen, die Fähigkeit zum Tun hat uns ja auch wiederum Gott geschenkt. Wenn er das nicht getan hätte, dann hätten wir gar nicht erfolgreich sein können. Ja, also das ist was sehr Komplexes, Verbundenes auch. Ja, es verschwimmt, hast du gesagt, Segen und Erfolg. Beides gehört irgendwo zusammen.
Und wir dürfen vielleicht auch sagen, Erfolg ist auch legitim. Man darf auch vielleicht darf man auch mal stolz sein auf etwas. Ja? Das ist bei uns ja vielleicht gleich ein bisschen in Verruf, dass man da nicht demütig ist, aber es ist ja auch legitim, etwas zu erreichen und dann erfolgreich zu sein. Und ich glaube, der Fehler ist, wenn wir so einen Umkehrschluss machen, wenn jemand vielleicht Misserfolg hat, dann hat er sich nicht genug angestrengt oder nicht genug gebetet. Und das ist dann gefährlich, weil wir dann andere Menschen unter Druck setzen und dann dieser Segen oder Erfolg dann gleich automatisch bedeutet, dass Gott, dass wir vielleicht besser waren oder so.
Ja, da wäre nämlich Johannes der Täufer nicht erfolgreich gewesen. Ja, der hätte wirklich total daneben gelegen, wenn wir das so sehen würden.
Also ich meine, Gott für Erfolg danken, ihn aus seiner Hand nehmen, ja. Aber wenn Misserfolg da ist, auch jetzt nicht Menschen dann verurteilen dafür.
Mhm. Also ihr würdet schon sagen, ich darf Erfolg auch feiern. Mhm. Ja? Ist das legitim?
Ich sag ja. Ihr schaut alle, traut ihr euch nicht?
Ich habe nur deinen Kopf, du hast deinen Kopf geschüttelt und habe gedacht,
wenn du irgendwas geschafft hast, dann darfst du dich auch mal kurz innehalten und sagen, schön, dass es geschafft ist.
Genau. Darf sich darüber freuen.
Ja. Ja, kürzlich eine kleine, in Anführungszeichen, Party, also ein Essen und Spiele und einen schönen Abend mit jemandem gefeiert, der seine Masterthese erfolgreich verteidigt hat. Super, freuen wir uns. Das gehört ja auch dazu.
Mhm. Ja. Ich habe einfach an der Stelle jetzt so eine abschließende Frage an euch und vielleicht könnt ihr das ganz kurz mit ein oder zwei Sätzen beantworten. Welche Prinzipien für euer Arbeitsleben sind euch denn persönlich wichtig geworden? Oder welches eine? Na, mir reicht schon eins.
Diesen einen Text haben wir nicht gelesen, aber du hast mal drauf angespielt, glaube ich, in Kolosser 3, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Mhm. Und dass man sich einfach dessen bewusst ist, unser letzter Arbeitgeber ist eigentlich Gott. Mhm. Und ihm gegenüber bin ich auch verantwortlich. Und ja, er freut sich auch, selbst wenn es vielleicht von Menschen mal nicht so geschätzt wird.
Mhm. Er sieht auch das Verborgene. Mhm. Ja, wir sind ihm verantwortlich. Er sieht es, er sieht auch die Motivation im Herzen. Auch wenn es vielleicht mal äußerlich nicht so geklappt hat, wie wir uns das gewünscht hätten.
Es gibt oft Arbeiten, die man vielleicht weniger gern tut und es gibt Arbeiten, die man gleich loslegen wollen würde und das einfach Spaß macht. Und für mich ist ganz wichtig, den Sinn dahinter zu sehen, zu finden. Das ist natürlich ein bisschen gefährlich, weil man nicht immer den Sinn hinter Arbeit finden kann, aber das motiviert ungemein oder unheimlich viel, wenn man merkt, dahinter ist Sinn, das bringt mir vielleicht charakterlich weiter, ich lerne neue Fähigkeiten dazu oder es ist für einen anderen Menschen ein Segen. Dann hat man auch Lust, dieser Arbeit nachzugehen.
Mhm. Dankeschön. Ja.
Also ich freue mich in meinem Leben, in meinem Arbeitsleben, wenn ich etwas mache und es dann auch nach meinem besten Wissen und Gewissen dafürhalten, dann auch gut geworden ist. Nicht halbherzig, nicht mit Unzulänglichkeiten, die man eigentlich leicht hätte ausbessern können, also, sondern dass einfach das Ergebnis gut ist, brauchbar ist, für mich dann brauchbar für den Benutzer und Programmen oder was auch immer. Das freut mich.
Im Kleinen, was Gott am Anfang im Großen erlebt hat, er sah an alles, was er gemacht hatte, es war gut. Sehr gut. Hat sich gefreut drüber. Ne? Genau. Richtig, ja. Genau. Ja. Liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, ein spannendes Thema. Ich weiß nicht, welche Gedanken euch jetzt durch den Kopf gehen, nachdem ihr uns jetzt zugehört habt. Uns würde interessieren, was denn eure Ansicht zu diesem Thema ist. Was macht dich erfolgreich? Was macht dich in deinem Arbeitsleben erfolgreich? Schreibt das doch einfach unten in die Kommentare und wir freuen uns dann, das zu lesen. Am Ende möchten wir noch gemeinsam beten und ich lade dich ein, Josef, dass du mit uns das Gebet sprichst.
So großer Gott, lieber himmlischer Vater, du hast uns geschaffen und du weißt am besten, was wir als Menschen brauchen. Und wenn wir gleich auf den ersten Seiten der Bibel lesen, dass du schon Adam und Eva eine Aufgabe gegeben hast, etwas, womit sie sich beschäftigen sollten, den Garten Eden zu bebauen und zu bewahren, dann erkennen wir darin, dass es gut ist, wenn wir auch Arbeit haben. Und doch erkennen wir in unserer Gesellschaft aber auch, woher, dass man da auch das übertreiben kann. Und so bitten wir dich an dieser Stelle, dass du uns Weisheit schenkst, dass wir erkennen, was wir tun sollen, was wichtig ist, dass wir das, was wir tun, auch von Herzen tun können und es gut machen können. Aber bewahre uns auch davor, Herr, dass wir der Arbeit einen Stellenwert geben, der ihr nicht zusteht, sondern dass wir aus ihr das machen, wofür du es eingesetzt hast, eine erfüllende Tätigkeit für deine Kinder. Darum bitten wir dich und danken wir dir, dass du uns darin auch beistehst und führst und leitest. In Jesu Namen. Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.